Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Wenn man sich die Nachrichten und Feuilletons so ansieht, könnte man meinen, die Welt geht bald unter und schuld daran ist nur das Internet. Überall Fake News, wir können nichts mehr glauben, die Zeit der Fakten ist vorbei. Tja, so heißt es zumindest. Katrin Ohlendorf ist am Mikro. Hallo, und das ist unser Thema heute.
Es gibt einen Begriff, der ist in den vergangenen Monaten so häufig in den Medien aufgetaucht wie kaum ein anderer Begriff, nämlich Fake News.
Die Rede vom postfaktischen Zeitalter vermittelt den Eindruck, dass wir Zeugen eines Epochenbruchs werden.
Die Anzahl der Fake News hat drastisch zugenommen.
Fakten zählen nicht mehr, seitdem jeder im Internet publizieren kann.
Und trotzdem haben 1,765 Millionen das Ding geliked oder kommentiert.
Wir haben es zu tun mit Desinformation, mit Propaganda, mit Halbwahrheiten.
Fake News von echten Nachrichten zu unterscheiden ist oft gar nicht so leicht.
Wie lautet nun die Krisendiagnose? Was verbindet sich denn mit dieser These vom postfaktischen Zeitalter?
Ja, das gucken wir uns jetzt genau an, beziehungsweise der Kommunikationswissenschaftler Christoph Neuberger tut das für uns. Neuberger ist seit 2011 Professor für Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt Medienwandel an der LMU München und forscht zum Wandel der Öffentlichkeit im Kontext der Digitalisierung. Sein Vortrag heißt im Original Wahrheit als Obsession und Option – Wissenskämpfe im Internet. Gehalten hat er ihn am 18. Juli 2017 in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und zwar in zwei Teilen. Im ersten Teil, da beschäftigt er sich mit der Frage, wie zutreffend die These tatsächlich ist, dass Fakten im Zeitalter des Internets nichts mehr zählen. Dafür stellt er uns unter anderem vor, was wir empirisch bisher über Fake News und Co. wissen. Und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, viel ist das noch nicht. Denn auch wenn der Begriff postfaktisches Zeitalter uns schon total selbstverständlich über die Lippen kommt und schon ewig in aller Munde scheint, so alt ist er nämlich noch gar nicht. Und dementsprechend die Forschung dazu auch nicht. Ist es also wirklich so schlecht bestellt um die Wahrheit im Netz? Wie häufig sind Fake News eigentlich und wie verbreitet sind sie? Das ist der erste Teil seines Vortrags. Und im zweiten Teil, da befasst er sich dann mit der Konsequenz aus dieser Diagnose. Also haben wir denn überhaupt noch ein gemeinsames Verständnis von Wahrheit? Oder anders gesagt, hat unsere Gesellschaft überhaupt noch eine Basis, auf der sie Konflikte lösen kann? Das analysiert er dann und leitet aus dieser Analyse mögliche Maßnahmen ab. Wie lässt sich der Wandel, der da im Gange ist, gestalten und müssten wir vielleicht sogar mit Regulierung eingreifen? Ginge das überhaupt? Diesen Teil von Christoph Neubergers Vortrag, den hören wir dann morgen. Heute erstmal die erste Hälfte und die ergänzen wir im Anschluss dann nochmal mit einem Blick auf ein ganz aktuelles Forschungsprojekt zum Thema Fake News, ganz frisch aus diesem Bundestagswahlkampf. Im Vorfeld des Wahlkampfs, da war ja viel Sorge geäußert worden in den Medien und auch von Politikern. Richtige Horrorszenarien wurden da gezeichnet, dass uns eine Flut an Fake News erwartet, eine, ich zitiere, digitale Gefahr droht, dass Wahlkampf und dementsprechend auch die Wahl beeinflusst werden würden. Ja, und wir wollen jetzt wissen, hat sich das bewahrheitet? Alexander Sängerlaub von der Stiftung Neue Verantwortung leitet ein Projekt, das Fake News während der Wahlkampfzeit beobachtet hat und er berichtet uns taufrisch, was nun wirklich los war in den Social Media in den letzten Monaten. Jetzt aber erstmal Teil 1 von Christoph Neubergers Vortrag über die Wahrheit im Netz. Seine Folien dazu findet ihr übrigens auf unserer Homepage deutschlandfunknova.de/hörsaal. Da gibt es dann auch noch Literaturhinweise, falls ihr noch die eine oder andere Studie nachlesen wollt.
Der Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist der angebliche Anbruch eines postfaktischen Zeitalters. Die Rede vom postfaktischen Zeitalter vermittelt den Eindruck, dass wir Zeugen eines Epochenbruchs werden. Etwas ist brüchig geworden, was zuvor angeblich heil war. Wie Sie wissen, hat 2016 die Gesellschaft für deutsche Sprache postfaktisch zum Wort des Jahres gewählt. Ausgewählt werden hier jeweils Wörter und Wendungen, ich zitiere, die den öffentlichen Diskurs des Jahres wesentlich geprägt und das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben sprachlich in besonderer Weise begleitet haben. Zitat Ende. Die Auszeichnung dieses Wortes postfaktisch markiert also oder hebt hervor, was wichtig war im öffentlichen Diskurs. Bekannt gegeben wurde dieses Ergebnis im Dezember 2016, also nach der Wahl von Donald Trump, zum US-Präsidenten, das war am 8. November, der dieses Empfinden durch seine Äußerungen und auch durch seine Auftritte verstärkt hat. Vor allem, dass sein offensichtliches Lügen von der Wählerschaft nicht abgestraft worden ist, hat überrascht. Ähnliches gilt auch für die Brexit-Kampagne. Seither sind Wissenschaft, Journalismus und auch die Politik um Erklärungsversuche bemüht. Und ich denke, wir sollten uns dieser Herausforderung stellen, auch wenn wir es hier mit ganz aktuellen Entwicklungen zu tun haben und wir noch nicht auf allzu viele Studien zurückgreifen können. Also etwas ist in den letzten Monaten in Bewegung geraten und ich möchte Sie einladen, mit mir zu analysieren, was sich denn da getan hat. Wenn man versucht, den zeitlichen Verlauf zu rekonstruieren, könnte man das etwa mit Google Trends machen. Google Trends ist eine Auswertung der Suchanfragen in der Suchmaschine Google. Und man kann hier immer relativ schön im Zeitverlauf sehen, wie sich ausgedrückt in Suchanfragen bestimmte Interessen verändert haben. Ich habe hier zunächst mal zwei deutschsprachige Wörter ausgewählt. Das Wort Lügenpresse. Wir sehen hier, dass wir bereits im Januar 2015 hier einen Peak haben. Das hängt auch wieder damit zusammen, dass dieses Wort Lügenpresse 2014 zum Unwort des Jahres 2014 ernannt worden ist. Wir haben hier übrigens auch eine auffällige geografische Verteilung. Die Anfragen zu Lügenpressen wurden vor allem, wie man hier sieht, in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt gestellt. Man kann hier also auch die geografische Verteilung dieser Interessen deutlich machen. Das Wort postfaktisch hingegen hat erst fast zwei Jahre später an Bedeutung gewonnen. Das war Ende 2016. Im Dezember 2016 schießt hier die Suchworthäufigkeit nach oben. Hier sehen wir also auch einen Anstieg des Interesses an diesem Thema postfaktisch. Es ist kein Zufall. Ich habe weitere Auswertungen gemacht mit englischsprachigen Begriffen. Post-Truth und Fake News, dass sich das alles so Ende 2016 abgespielt hat. Und wir können hier relativ deutlich den Zusammenhang auch erkennen mit den US-Präsidentschaftswahlen im November 2016, dass sich seither auch im öffentlichen Diskurs etwas ganz Wesentliches verändert hat. Eine letzte Auswertung, Alternative Facts, auch das ein Ausdruck, der uns im Moment begleitet, der im Januar 2017 an Bedeutung gewonnen hat. Interessanterweise gab es diese Wendung vorher praktisch nicht. Es gibt keine Treffer im Vorfeld. Zu tun hat das mit Kellyanne Conway, die damit in einem Interview in NBC im Fernsehen den Pressesprecher von Donald Trump verteidigt hat, John Spicer, der, wie wir wissen, fälschlich behauptet hat, dass bei Trumps Amtseinführung eine Rekordzahl an Zuschauern anwesend gewesen sei. Wie lautet nun die Krisendiagnose? Was verbindet sich denn mit dieser These vom postfaktischen Zeitalter? Wir stoßen auf diese These vor allem in den Feuilletons der Qualitätspresse. Hier einfach mal einige Überschriften, einige Schlagzeilen. In der Süddeutschen Zeitung war die Rede von der Zeit der Lügen. Die Lüge, was bedeutet das für die Politik, wenn Fakten nicht mehr zählen? Oder aus der Zeit, die Erde ist eine Scheibe. Oder post was, fact you. Das Zeitalter der Fakten ist vorbei. Die New York Times schreibt The Age of Distrust und der New Yorker After the Fact. Kurz zusammengefasst, wenn man sich diese Beiträge ansieht, kann man die These folgendermaßen umreißen. Fakten zählen nicht mehr, seitdem jeder im Internet publizieren kann. Dort können sich Falschinformationen ungehindert verbreiten. In Echokammern werden eigene Weltbilder gepflegt. Das Publikum ist Manipulationstechniken ungeschützt ausgeliefert. Aber das ist nur die erste Hälfte dieser These. Sie hat noch einen zweiten Teil. Dieser zweite Teil ist nach meiner Auffassung noch deutlich brisanter. Es geht nicht mehr nur um die Häufung von Falschnachrichten, sondern auch darum, dass es kein gemeinsames Wahrheitsverständnis mehr gibt. Die Basis bricht weg, auf der Widersprüche aufgeklärt werden konnten. Es wird fraglich, dass ein rationaler, ein ergebnisoffener, deliberativer Diskurs noch gelingen kann, um die Geltung von Wahrheitsansprüchen zu klären. Es ist dann auch nicht mehr möglich, Konflikte aufzulösen und das verschärft dann natürlich Konflikte und es kommt zu immer härteren Konfrontationen. Man sollte Thesen aus dem Feuilleton natürlich nicht einfach für bare Münze nehmen. Man sollte damit vorsichtig umgehen. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass der Diskurs über neue Medien zu Übertreibungen neigt. Es werden übergroße Hoffnungen geweckt und es werden aber auch genauso Ängste geschürt. Regelmäßig stehen sich zwei Fraktionen von Medienpropheten einander gegenüber, die Apokalyptiker und die Euphoriker, die dann immer ganz totale Umbrüche ankündigen durch neue Medien. Aber ich denke, wir haben einen hinreichenden Anfangsverdacht, um der Frage nachzugehen, was an dieser These des postfaktischen Zeitalters dran ist. Ich möchte Sie zu einer Spurensuche einladen. Ich werde mich zunächst mal mit den beiden Teilen der These vom postfaktischen Zeitalter auseinandersetzen. Zunächst wird es um die Frage gehen, ob wir es tatsächlich mit einer Häufung von Falschmeldungen zu tun haben, von Fake News. Dazu werde ich empirische Befunde vorstellen, der Kommunikationswissenschaft und auch versuchen, Erklärungen dazu zu liefern. Ich werde mich dann im zweiten Teil der Frage zuwenden, die sich deutlich schwerer beantworten lässt. Haben wir mit Haltungen zu tun, die sich einem rationalen, deliberativen, ergebnisoffenen Diskurs verweigern? Da will ich zumindest einen Vorschlag unterbreiten, welche Haltungen sich hier unterscheiden lassen. Ich werde zu dem Schluss kommen, dass wir es mit einer Krise der Wissensordnung zu tun haben. Was ich unter einer Wissensordnung verstehe, werde ich im vierten Teil vorstellen, bevor ich mich dann im fünften Teil dieser Erosion der Wissensordnung zuwenden werde und dann auch deutlich machen werde, wie hier ein Zusammenhang besteht mit dem gegenwärtigen Medien- und Öffentlichkeitswandel. Abschließend, und dann sind wir dann bei den Optionen, werde ich die Frage stellen, wie diese Wissensordnung neu formatiert werden kann, wie man durch eine andere Gestaltung des Internets, auch möglicherweise durch Regulierung, die Probleme, die ich vorher skizziert habe, anders lösen kann. Ich bin hier kein Kulturpessimist oder Internetpessimist, um das gleich vorauszuschicken. Ich halte das Internet für einen sehr großen Gewinn und ich möchte auch immer wieder auf die Ambivalenz hinweisen. Selbst wenn die Ausgangsthese eine negative These ist, glaube ich, dass wir es gerade im Fall des Internets mit einem Medium zu tun haben, das noch im Moment im Werden ist, selbst wenn es schon seit mittlerweile 20 Jahren ein Medium von öffentlicher Relevanz ist. Aber es ist gerade auch ein Medium, das ganz enorm gestaltet werden kann. Und ich glaube, wir sollten diese Gestaltungsoptionen ergreifen. Es ist viel weniger ein deterministisches Medium. Marshall McLuhan hat davon gesprochen, dass das Medium die Botschaft sei, weil er den Eindruck hatte, dass die Technik festlegt, wie man mit dem Medium umgeht. Gerade das Internet ist das Gegenteil davon. Es bietet so viele Optionen, dass es ein Medium ist, das gestaltet werden kann und das dann eben auch in die richtige Richtung gelenkt werden kann. Ich beginne also zunächst mal mit der Frage nach den Fake News. Haben wir es mit einer Häufung von Falschinformationen zu tun? Auch hier möchte ich gleich zur Vorsicht warnen. Ich glaube nicht, dass wir es mit einem Epochenbruch zu tun haben, sondern wenn wir in die Vergangenheit schauen, können wir, ich habe hier den Journalismus ausgewählt, immer wieder auf Verletzungen der Objektivitätsnorm stoßen, trotz des flächendeckenden journalistischen Gatekeepings der Qualitätssicherungen, die hier stattfinden sollen. Uns fallen natürlich zunächst mal die spektakulären, die aufsehenerregenden Fälle ein. Es gibt eine lange Liste von Fälscherskandalen. Sie erinnern sich vielleicht an die Hitler-Tagebücher, die 1983 der Stern veröffentlichen wollte. Dann den Fall Michael Born 1996, der gefälschte Beiträge in TV-Magazinen untergebracht hat. Günter Wallraff, schon etwas früher, der verdeckt in einer Bild-Zeitungsredaktion recherchiert hat und dort versucht hat nachzuweisen in seinem Buch, wie dort die Wahrheit verbogen wird. Wir haben es zu tun mit Tom Kummer, der den sogenannten Borderline-Journalismus erfunden hat, der das quasi zu einer Kunstform gebracht hat mittlerweile im Erfinden oder auch im Plagiieren von Nachrichten, der es zunächst mal 2000 aufgefallen ist, als er damals gefälschte Interviews unter anderem im Magazin in der Süddeutschen Zeitung platziert hat. Das sind also zunächst mal die herausragenden Fälle und über solche Einzelfälle hinausgehend kann man davon ausgehen, dass es auch im Journalismus regelmäßig auch kleinere Fehler gibt, auch wenn es da eine Dunkelziffer gibt, die nicht vollständig zu erhellen ist, also Fehler, die im Tagesgeschäft passieren. Es gibt einen Forschungszweig, die sogenannte Accuracy-Forschung, die versucht hier weiter Aufschluss zu geben. Die funktioniert ungefähr so, man schreibt die Leute, über die im Journalismus berichtet wird, an und fragt sie, ob sie sich richtig dargestellt fühlen und ob die Informationen, die über sie weiterverbreitet werden, denn so korrekt sind. Das ist ein umfangreicher Forschungszweig. Ich begnüge mich mit ein paar Zahlen aus einer relativ neuen Studie, 2012 publiziert, von Poletza, Meyer, Rusmol. Hier wurden Regionalzeitungen in der Schweiz, in den USA ausgewertet, 200 Artikel in der Schweiz, 400 in den USA. Ich will Ihnen einfach nur ein Gefühl dafür geben, was dabei herausgekommen ist. Hier wurden also die Leute befragt, die hier dargestellt wurden. Falsch zitiert fühlten sich 27% in der Schweiz, 21% in den USA. Falsche Zahlen wurden 12% der Artikel in der Schweiz mitgeteilt, 13% in den USA. Der Jobtitel war falsch, 12% in der Schweiz, 9% in den USA. Falsche Jobtitel betrifft mich auch relativ oft, das kann ich nur bestätigen. Ich werde in der Regel als Medienwissenschaftler angekündigt oder auch in der Presse dann dargestellt, obwohl wir doch sehr viel Wert darauf legen, Kommunikationswissenschaftler zu sein. Das ist nur ein sehr kleiner Ausschnitt aus dieser Liste von kleinen, keinen erheblichen Fehlern im täglichen Geschäft der Zeitungen. Es gibt weitere Studien, etwa eine spannende Studie, wo ebenfalls Leute befragt wurden, die in der Presse dargestellt wurden, die interessanterweise zwar diese Fehler bemerkt haben, aber gar kein großes Interesse an Korrekturen hatten, also die sich gar nicht in den Redaktionen gemeldet haben und sich beschwert haben, sondern die es schon als ausreichende Belohnung empfunden haben, dass sie überhaupt in der Zeitung genannt wurden. Das war Ehre und Lohn genug. Also insofern wird man davon ausgehen können, dass wir es doch mit relativ vielen Fehlern zu tun haben. Gleichwohl würde ich dem professionellen Journalismus zugestehen, dass er ein ausgefeiltes Qualitätssicherungssystem hat mit vielen Normen. Wir können das sehen, wenn man in den Pressekodex schaut, wenn man Lehrbücher zur Hand nimmt, wo viele Verifizierungspraktiken beschrieben werden, wie man als Journalist vorgeht. Und die auch gelehrt werden, trotz der vielen Zielkonflikte, in denen der Journalist steht, der Zeitdruck, die Aktualität, auch die politischen, ökonomischen und sonstigen Interessen, die etwa im Vergleich zur Wissenschaft eine vergleichsweise große Rolle spielen, auch das Bemühen um Publikumsattraktivität, was dann eher den Nachrichtenwert oder Sensationalismus fördert, möglicherweise Übertreibungen. Das ist zunächst mal das, was wir aus dem professionellen Journalismus bisher erlebt haben. Die Frage ist nun, was sich im Internet nun verändert. Ich müsste jetzt an der Stelle zunächst ausführlich darauf eingehen, was wir eigentlich unter Falschinformationen verstehen. Ich möchte das relativ kurz halten. Wir können zwischen falsch und richtig unterscheiden. Man kann die Frage stellen, ist es sicher oder unsicher, diese Zuweisung des Status falsch und richtig? Gerüchte beispielsweise, da ist es unsicher, ob sie denn richtig oder falsch sind. Sie müssen also weiter aufgeklärt werden. Und wir haben es außerdem mit Falschinformationen zu tun, die beabsichtigt oder unbeabsichtigt weiterverbreitet werden, also mit Irrtum und Täuschung. Es gibt also eine ganze Palette an unterschiedlichen Typen von Falschinformationen. Wir haben es mit Gerüchten zu tun, die ich gerade schon angesprochen habe, die unsicher sind, die vor allem in Krisensituationen auftauchen, wenn hoher Informationsbedarf besteht, die man dann ungeprüft weitergibt. Wir haben es mit Klatsch zu tun, auch das sind oft unsichere Informationen, die allerdings vergleichsweise harmlos sind. Die Regenbogenpresse lebt von Klatsch über Prominente. Und wir haben es aber auch, und darum dreht sich eigentlich unser Thema heute, mit gefährlichen Falschinformationen zu tun, die mit der Absicht verbreitet werden, zu täuschen und auch bestimmte Wirkungen, vor allem im politischen Bereich, zu erzielen. Wir haben es zu tun mit Desinformation, mit Propaganda, mit Halbwahrheiten und das ist ein besonderer Fall, auch mit sogenannten Verschwörungstheorien, die ebenfalls zunächst mal unsicher sind. Es gibt durchaus auch Verschwörungstheorien, die sich irgendwann als richtig herausstellen. Hier geht es aber nicht nur um einzelne Fakten, sondern wirklich um einen größeren Zusammenhang, um ganze Theorien. Hier geht es in der Regel um das Handeln von Eliten, dass diese Eliten verdecken, zum Schaden der Bevölkerung. Und die Verschwörungstheorien haben außerdem die Besonderheit, dass sie sich sehr stark immunisieren können. Wer diese Theorien kritisiert, ist natürlich dann auch Teil selbst der Verschwörung. Insofern sind das auch Theorien, die dann auch sich relativ dynamisch weiterentwickeln können. Für mich stehen heute die sogenannten Fake News im Vordergrund. Im engeren Sinne sind das Nachrichten, die gefälscht sind, also aktuelle relevante Informationen, die gefälscht sind. Was kann man hier an Ursachen festmachen? Zunächst mal, das ist der erste Punkt, die sogenannte Disintermediation. Was sich damit verbindet, werde ich gleich deutlich machen. Ein zweiter Punkt ist die Polarisierung des politischen Diskurses. Man kann ja, wenn man rückblickend sich überlegt, was sich in den letzten 20 Jahren getan hat, seitdem das Internet eine prägende Bedeutung gewonnen hat für die Öffentlichkeit, feststellen, dass wir es mit einem relativ neuen Phänomen zu tun haben. Natürlich haben sich über das Internet immer schon Falschinformationen weiter verbreitet. Aber dieses Inflationäre, was wir jetzt feststellen können, scheint doch eine neuere Entwicklung zu sein. Deshalb ist nicht alleine der Medienwandel ausschlaggebend, sondern noch viel tiefer gehende gesellschaftliche Ursachen, die ich auch hier gar nicht im Detail und in der Tiefe erläutern kann, die aber mindestens genauso wichtig sind: populistische Strömungen, Propaganda und Veränderungen und dahinterliegende gesellschaftlichen Ursachen, die dieses ganze Bündel an Krisen, mit dem wir im Moment zu tun haben. Ich konzentriere mich auf den Wandel der Öffentlichkeit. Ich habe das hier mal versucht darzustellen, wie wir Öffentlichkeit bisher wahrgenommen haben. Wir haben den Journalismus als sogenannten Gatekeeper, wir haben die klassischen Massenmedien, Fernsehen, Radio, Zeitung und Zeitschrift, die einseitig nun dieses Publikum informieren. Der Journalismus als Gatekeeper, als Schleusenwärter hat hier eine ganz zentrale Stelle, kann bestimmen, was denn von den Quellen, das fühlt sich dann im nicht öffentlichen Bereich ab, zunächst mal aufgegriffen wird an Informationen und was dann durchgereicht wird an das Publikum. Das ist eine einseitige, eine Einwegkommunikation, die hier stattfindet. Das Publikum hatte in der Vergangenheit kaum die Chance, sich zu Wort zu melden. Das ändert sich nun gravierend im Internet. Nun kann man anfangen, zwischen allen, die hier beteiligt sind, Linien zu ziehen, und zwar auch Pfeile, die in beide Richtungen gehen. Es kann jetzt jeder mit jedem kommunizieren, jeder Rezipient, jeder Empfänger, wie das Bertolt Brecht mal formuliert wird, kann nun auch zum Sender werden. Jeder kann nun quasi mitreden. Das ist das, was wir erlebt haben, vor allem durch die Einführung des Web 2.0, durch die sozialen Medien, Facebook, Twitter, YouTube und so weiter, dass sich da nun sehr, sehr vieles getan hat und eine enorme Dynamik entstanden ist. Das kann man begrüßen, wie man das vor allem in den 1990er Jahren gemacht hat, als man vor allem die Möglichkeiten einer Weiterentwicklung der Demokratie im Blick hatte. Das ist, wenn Sie so wollen, die optimistische Variante. Wir hatten aber immer auch schon die pessimistische Variante. Andrew Keen ist einer dieser eher Pessimisten. Auf Deutsch ist der Titel seines Buches Die Stunde der Stümper. Er hat vor allem kritisiert, dass hier Amateure den Eindruck haben, sie könnten all das leisten, was in der Vergangenheit Journalisten oder Experten geleistet haben. Daneben, und das hat Keen hier noch gar nicht so richtig erfasst, hat sich das Internet nun aber auch zur Spielfläche für Propagandisten weiterentwickelt. Oder überhaupt für alle, die Falschinformationen weiterverbreiten wollen. Disintermediation heißt nun, dass eben der Journalismus, all die, die bisher als Instanzen der Qualitätssicherung zwischen den Quellen auf der einen Seite, dem Publikum auf der anderen Seite gestanden sind, umgangen werden können. Also diese Intermediäre können nun umgangen werden. Das zeigt sehr schön die Karikatur von Donald Trump, der nun also über die Köpfe der Journalisten hinweg nun mithilfe der sozialen Medien, vor allem mithilfe von Twitter, nun seine Anhänger informieren kann. Sie kennen die einschlägigen Tweets, die ja auch immer dann sehr breit zitiert werden. Ich brauche das gar nicht so ausführlich darstellen, dass er da nicht nur Dinge behauptet, die sich nachträglich als nicht richtig herausstellen, sondern auch seine Kritik an den sogenannten Fake News Medien. Er hat hier die Abkürzung Fake MSM, Mainstream Media, die verbreitet er auch darüber. Er hat im Moment, ich habe heute Morgen noch mal reingesehen, in seinem Account Real Donald Trump im Moment 34 Millionen Follower. Damit Sie ein Gefühl haben für die Größenordnung, im vergangenen Jahr war die größte Öffentlichkeit, die in Deutschland hergestellt wurde, betrug knapp 30 Millionen. Und zwar waren das in dem Fall Zuschauer. Es war das Halbfinale der Europameisterschaft im Fußball. Das Spiel Deutschland gegen Frankreich haben knapp 30 Millionen gesehen. Das war die größte Öffentlichkeit, die 2016 in Deutschland hergestellt wurde. Er kommt mit einem Tweet immer drüber auf 34 Millionen, damit man ein Gefühl für die Größenordnungen hier gewinnen kann. Donald Trump hat also einen direkten Kanal gewonnen, hat dadurch auch sicherlich enorme Meinungsmacht gewonnen. Er kann mit einem einzelnen Tweet die Börse bewegen, aber auch Weltpolitik machen. Und problematisch wird es dann, und damit sind wir beim Thema Fake News, wenn er darüber auch falsche Informationen weiterreicht. Die Washington Post ist eine der Redaktionen, es gibt noch eine Reihe anderer in den USA, die Statistiken führen, die mitzählen, wie viele falsche Informationen er weiterreicht. Er hat in den ersten 100 Tagen nach der Zählung der Washington Post 492 falsche Behauptungen aufgestellt. Das lässt sich dort alles im Einzelnen auch nachlesen, wenn Sie wollen. Ich komme jetzt zu meinem knappen Forschungsüberblick, zu dieser Frage, welche Bedeutung denn nun Fake News gewonnen haben. Zunächst mal die Frage, wie entstehen denn nun eigentlich Fake News? Wir können auf eine ganze Reihe von Manipulationstechniken eingehen, die mittlerweile dingfest gemacht werden konnten. Es geht um strategische Narrative, um falsche Geschichten, die weiterverbreitet werden. Hier gibt es eine Studie über den Ukraine-Konflikt, wo gezeigt wurde, dass der russische Sender Channel One eingesetzt wurde, um solche falschen Geschichten zu verbreiten, etwa über den 3-jährigen Jungen, der angeblich von ukrainischen Soldaten gekreuzigt wurde. Also solche grausamen Geschichten, die hier weiterverbreitet werden über den reichweitenstärksten russischen Sender. Es geht um Factious Informational Blends, das sind Halbwahrheiten, die einen Kern an Wahrheit haben, die deshalb besonders glaubwürdig erscheinen. Das sind Dinge, die vor allem eingesetzt werden, um politische Rivalen zu diskreditieren. Hier eine Studie aus dem US-Wahlkampf 2004. Hier hat damals John Kerry kandidiert für die Demokraten, und da wurde dann so eine Geschichte in die Welt gesetzt, dass er bei einer Anti-Vietnam-Demonstration seine Medaillen, die er für Tapferkeit im Vietnamkrieg bekommen hat, angeblich über den Zaun des Kapitols geworfen hat. Das ist eine falsche Geschichte gewesen. Dass er tatsächlich gegen den Vietnamkrieg protestiert hat, ist durchaus richtig. Wir haben es mit sogenannten False Flags zu tun. Das sind besonders perfide Fälschungen. Ich habe hier ein Beispiel hiermit abgebildet. Die häuften sich in Deutschland 2015, als die Zahl der Flüchtlinge größer wurde. Da tauchten plötzlich positive Geschichten über Flüchtlinge im Internet auf, wo behauptet wurde, wie hier in dem Fall, dass jemand einen verlorenen Koffer bei der Polizei abgegeben hat. Das wurde unterstellt, dass es eine Geschichte gewesen sei, die in einer Zeitung erschienen ist. Und daraufhin haben dann rechte Blogs angefangen zu behaupten, das sei eine Lüge, die hier verbreitet wird. Dass es eine Lüge über eine Lüge war, ist natürlich nicht sofort aufgefallen. Also das ist besonders perfide, eine falsche Herkunft, um eben diese These von der Lügenpresse wieder einmal bestätigen zu können. Wir haben es mit Cloaked Websites zu tun, mit falschen Identitäten des Anbieters. Hier gibt es eine Studie aus Dänemark, wo auf Facebook angebliche radikale Islamisten Seiten eingerichtet haben. Auf den Seiten wurde sehr aggressive Äußerungen gegen den dänischen Staat, die dänische Bevölkerung geäußert. Außerdem wurden Verbindungen simuliert zu Muslimorganisationen. Diese Seiten sind relativ schnell wieder verschwunden, weil es einfach in dem Fall zu durchsichtig und erkennbar war. Wir haben es mit verschmutzten Leaks zu tun, Tainted Leaks. Wir hatten das erlebt in Frankreich. Bei der Wahl des französischen Staatspräsidenten, als kurz vor der Wahl über Macron solches Material aufgetaucht ist, wo offenbar dann auch in diesem geleakten Material auch Fälschungen enthalten waren. Das hat sich mittlerweile auch wiederholt. Und wir haben es zu tun mit Social Bots. Social Bots, die automatisiert einerseits Fake News verbreiten können, die aber auch in einer ganz anderen Weise täuschen können, nämlich indem sie ein falsches Bild von der Relevanz von Themen, der Meinungsverteilung liefern können oder auch über die Popularität von Akteuren. Also wir haben es mit einem großen Arsenal von unterschiedlichen Manipulationstechniken zu tun, die man hier mittlerweile ermittelt hat. Die Frage ist nun, welche Reichweite erzielen denn nun solche Fake News? Auch da stehen wir noch am Anfang. Eine viel zitierte Studie von Craig Silverman, die auf BuzzFeed veröffentlicht wurde zum US-Präsidentschaftswahl, kam zu dem Ergebnis, dass die 20 Top-Fake-News mehr Aktivitäten auf Facebook ausgelöst haben als die Top 20 Nachrichtenmeldungen seriöser Medien. Also dass da die Resonanz größer war für diese wichtigsten Fake News, die auf Facebook verbreitet wurden, im Vergleich zu den wichtigsten seriösen Meldungen. Das waren Zahlen, 8,7 Millionen für die Fake News, 7,4 Millionen Aktivitäten für diese seriösen Nachrichten. Wir haben noch einige andere Studien, die uns was sagen über die Reichweite. Erkot Gensko ist eine Studie, die ebenfalls sich mit dem US-Präsidentschaftswahl beschäftigt hat. Da hat man festgestellt, dass Fake News zugunsten von Trump etwa 30 Millionen Mal geteilt wurden, zugunsten von Clinton 8 Millionen Mal. Also hier haben wir ein Ungleichgewicht. Allerdings kommen Sie auch schon zu der Einschätzung, dass das relativ wenig war im Vergleich jetzt mit TV-Werbespots, was die Reichweite betrifft. Und wir haben einige Befragungen, auch hier über den US-Präsidentschaftswahlkampf. Etwa eine Studie, die von Bartle, Mitchell und Horncom, die zum Ergebnis kommen, dass immerhin 32% der Befragten sagen, ja, sie hätten schon mal, seien schon mal mit einer komplett erfundenen Nachricht konfrontiert gewesen. Natürlich stehen solche Aussagen auf sehr wackeligen Beinen, denn dann könnte man sagen, haben die Fake News nicht funktioniert, wenn wir gemerkt haben, dass wir getäuscht worden sind. Deshalb sind solche Zahlen mit Vorsicht zu genießen. Das gilt auch jetzt für eine ganz neue Studie von Forsa, die in Deutschland durchgeführt wurde. Hier kam man zum Ergebnis, dass 59% sagen, dass sie schon einmal, Klammer auf, vermutliche Klammer zu, Fake News bzw. Falschnachrichten im Internet bemerkt hätten. 9% sagen, das hätten sie schon häufig erlebt, 28 ab und zu. Das sind also Zahlen, die auf sehr wackeligen Beinen stehen. Deshalb wissen wir eigentlich nicht allzu viel darüber, über die Verbreitung solcher Fake News. Man kann allerdings sagen, ein Stück weit erklären, wann sich Fake News verbreiten, wann das, die Voraussetzungen besonders günstig sind. Es ist immer dann günstig, wenn es eine große Empfänglichkeit gibt, wenn Fake News einen bestätigen in seinen politischen Voreinstellungen. Dann ist man da besonders empfänglich. Das ist diese Bestätigungstendenz, die sich auch immer wieder gezeigt hat. Und wir wissen, dass es auch im Internet ja solche Vernetzungen gibt von Leuten mit gleicher politischer Haltung. Man spricht dann auch von Echo Chambers und dass die sich natürlich dann in diesen engen Netzwerken dann auch relativ schnell verbreiten. Eine andere Studie, die noch relativ neu ist, von Fargo, die verweist darauf, dass sich Fake News möglicherweise indirekt über verschiedene Stufen verbreiten. Das war eine sogenannte Gender-Setting-Studie, also wo man beobachtet hat, wie sich Themen denn im Internet verbreiten. Und da hat man festgestellt, dass die seriösen Medien nicht einen direkten Zugang haben zu Fake News, also dort nichts aufgreifen, sondern dass es möglicherweise vermittelt passiert durch sogenannte Partisan Media, also parteiliche Medien, die nicht ganz so dubios wirken wie andere Medien, dass es quasi so Sickereffekte gibt und so eine Verbreitung von Fake News im Internet. Die Frage nun, das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis, wo wir sehr viel mehr wissen. Fake News sind ja immer relativ kurzfristige Erscheinungen. Deshalb ist es auch schwierig, Leuten Listen vorzulegen und zu fragen, ob sie dieser Fake News begegnet sind. Nachrichten werden häufig nur beiläufig aufgenommen. Sehr viel besser kann man nach sogenannten Verschwörungstheorien fragen, die ich bereits eingeführt habe. Das sind Verschwörungstheorien, die sich oft über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte halten. Dazu gibt es auch Studien, das ist eine ganz neue, die 2016 in Deutschland durchgeführt wurde, wo eine ganze Reihe von Verschwörungstheorien mit Bezug zu Deutschland, aber auch zu anderen Ländern abgefragt wurde. Wenn man hier zum Beispiel sieht, dass 17% sagen, dass es ganz sicher wahr sei oder wahrscheinlich wahr sei, dass die Amerikaner nie auf dem Mond gelandet sind, 17% immerhin der Bundesbürger sind der Auffassung, dass es die Mondlandung nicht gegeben hat. Die Chemtrail-Anhänger, also diejenigen, die davon ausgehen, dass Flugzeuge im Auftrag von Regierungen Chemikalien versprühen, um Wetter und Klima zu verändern, haben immerhin 18% Anhänger in der deutschen Bevölkerung. Es gibt so Klassiker, der 11. September, die Ermordung von Kennedy, dass man sich darum Verschwörungstheorien spinnen. Auch das finden wir hier in Deutschland und natürlich ebenso, wenn nicht noch größerem Maße, in Studien in den USA. Das sind also durchaus Vorstellungen, die sich hier mit doch erstaunlicher höheren Bevölkerungsanteilen hier auch halten. Die Frage, die sich jetzt anschließt, nach der Frage, also erstens, was sind Fake News, wie verbreiten sie sich, welche Reichweite erzielen, ist dann natürlich die Frage, was kann man jetzt eigentlich unternehmen? Wer prüft denn nun eigentlich diese unsicheren Nachrichten? Darüber haben wir im Moment eine umfangreiche Diskussion. Man stellt sich dieser Herausforderung. Wir hatten in den letzten Wochen vor allem die Diskussion über die sogenannten Intermediäre. Das sind soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter, YouTube. Wir haben es auch zu tun mit Google, mit Suchmaschinen, die alle dazu beitragen, dass solche Fake News eine größere Verbreitung gewinnen. Und die Frage ist jetzt, ob es technische Lösungen gibt. Mittlerweile durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gibt es ja ein Gesetz, das sich mit der Frage beschäftigt und das nun verlangt von diesen Intermediären, dass man diese Fake News nun auch aufspürt. Allerdings sagen Experten wie Dana Boyd, sei das durchaus eine sehr viel größere technische Herausforderung als der Umgang mit Spam beispielsweise. Also das ist im Moment noch eine offene Frage, wie man damit umgeht. Ich werde am Ende darauf noch mal kurz eingehen. Wir haben es zu tun mit dem sogenannten Fact-Checking im Journalismus. In wachsendem Maße fangen auch Redaktionen an, sich damit zu beschäftigen. Etwa bei der Tagesschau der Faktenfinder oder beim Bayerischen Rundfunk der Faktencheck. Es gibt auch einzelne Blogs, Mimikama, AT, das ist ein österreichisches Blog, hat sich da sehr verdient gemacht, die also versuchen, im Internet Gerüchte, Falschinformationen aufzugreifen und richtig zu stellen. Auch viele Regionalzeitungen in Deutschland haben das bereits angefangen. Und es gibt durchaus Versuche mit Verifizierungssoftware, also zumindest einen Anfangsverdacht zu finden bei Themen, bei Mitteilungen, ob es sich hier um eine Falschinformation handeln könnte, indem man beispielsweise die Glaubwürdigkeit der Quelle einzuschätzen versucht. Und es gibt da durchaus auch schon Erfolge, sodass zumindest Redaktionen Hinweise bekommen, wo es sich lohnt, mal genau hinzuschauen. Ich glaube, der menschliche Faktor wird sich so schnell nicht ausschalten lassen. Die Frage ist, wenn man nun aufgeklärt hat, dass es sich um eine Fake News handelt, was kann man dann machen? Was helfen Gegeninformationen? Der ganz natürliche Schritt wäre dann auch aufzuklären und richtig zu stellen, was denn nun wirklich der Fall ist. Und auch hier zeigen sich durchaus große Probleme. Es reicht keineswegs aus, nur einfach die Gegeninformationen zu streuen. Es gibt hier eine Studie über Twitter, die zeigt, dass sich da kaum was verändert, selbst wenn die richtige Information quasi verbreitet wird. Sie muss auch überzeugen, sie muss auch tatsächlich dann auch ankommen und aufgegriffen werden. Fact-Checking-Websites haben auch keinen allzu großen Einfluss, zeigt diese Studie von Fargo, die ich schon erwähnt habe. Die stehen relativ isoliert, werden also von den Medien kaum beachtet und haben da offenbar bisher noch keinen allzu großen Erfolg. Interessanterweise haben Fact-Checking-Websites aber einen großen Einfluss immerhin auf Politiker. Die fühlen sich nämlich nun stärker beobachtet, hat ein Feldexperiment gezeigt, wenn man denen sagt, passt auf, wir beobachten euch im nächsten Wahlkampf, dann ist das signifikant zurückgegangen, die Zahl der Politiker, die aufgefallen sind durch Fake News in den einschlägigen Webangeboten, die so ein Fact-Checking betreiben. Die Frage ist nun natürlich auch, inwieweit, welche Erklärung man hier anführen kann. Hier kann man aus der Kommunikationswissenschaft Belege anführen, etwa den sogenannten Backfire-Effekt, der sagt, es reicht nicht nur richtig zu stellen und zu sagen, was falsch ist, denn es kann genau zum gegenteiligen Effekt führen, nämlich dazu, dass man die falsche Information nach kurzer Zeit für richtig hält, weil man einfach die Ergänzung, nämlich dass es sich um eine falsche Information handelt, als Kontextinformation, sehr viel schneller wieder vergisst. Es kann sogar zu einer Verstärkung führen dieser Falschinformation. Auch durch die Wiederholung, wenn man immer wieder richtig stellt, dass es eine falsche Information, allein diese Wiederholung kann dazu führen, dass sich die falsche Behauptung stärker im Kopf festsetzt, aber die Information dazu dann verloren geht. Auf den Echo-Chamber-Effekt bin ich bereits eingegangen. Dort finden sich die Gleichgesinnten. Hier zeigt sich, dass es vor allem die Hardliner sind, die dann solche korrigierenden Informationen sehen und dann auch zurückweisen, weil sie behaupten, das ist eine falsche Information, die hier weitergegeben werden soll. Also ist alles andere als trivial, solche Informationen dann auch weiterzugeben, die Fake News richtigstellen sollen. Die Frage ist nun, was wir als Mediennutzer denn eigentlich tun können. Inwieweit ist man in der Lage, denn solche Fake News zu entdecken? Es gibt mittlerweile Leitfäden, die einem Hinweise geben, wie man vorgehen kann, dass man schauen soll, wer sich hinter einer Nachricht verbirgt, ob das eine glaubwürdige Quelle ist, was andere über jemanden sagen, also dass man das Urteil Dritter auch noch mit einbezieht. Eine neue FOSA-Befragung sagt, dass die Bundesbürger vor allem über die Medien erfahren, ob es sich um Fake News handelt. Knapp die Hälfte der Bundesbürger sagt in dieser repräsentativen Befragung, dass man zumindest einmal schon mal eine Richtigstellung über die Medien erhalten hat. Was sonst hier an Ergebnissen zu finden ist, verweist darauf, dass Leute anfangen, selbst zu recherchieren, dass sie Fakten und Sachverhalte überprüfen, sich beispielsweise den Absender und Autor genauer ansehen, das Impressum genauer überprüfen. Ist allerdings eine sehr weiche Fragestellung, weil es immer nur heißt, haben sie eigentlich schon einmal. Das heißt keineswegs, dass man das regelmäßig macht, und es ist auch äußerst unwahrscheinlich, dass man das regelmäßig macht, weil es natürlich mit enorm viel Aufwand verbunden ist. Und man kann vermuten, dass man im Internet, genauso wie man etwa auch das Fernsehen konsumiert, sehr häufig eben gar kein großes Interesse hat, gar nicht viel Zeit und Aufwand investieren will, um genauer zu erfahren, wer sich hinter einer Information verbirgt. Das hier nochmal abschließend zu diesem Teil, eine auch neue Studie, in der es darum ging, wie Nutzer die Trennung von Fakten und Fiktionen einschätzen. Es ist so, dass wir den sozialen Medien sehr viel mehr Misstrauen entgegenbringen. Und die Nachrichtenmedien, also die klassischen Medien, professionellen Journalismus, durchaus höher einschätzen, dass man dort sehr viel eher in der Lage ist, Fakten und Fiktionen zu unterscheiden. Wir haben hier einen Wert von 44% für die Nachrichtenmedien, von 20% für die sozialen Medien, also ihre Kompetenz, Fakten und Fiktionen zu trennen. Das ist auch im Vergleich der Länder, haben wir hier einen relativ hohen Wert für die Nachrichtenmedien. So viel zum ersten Teil der Auseinandersetzung mit der These vom postfaktischen Zeitalter. Ich habe Ihnen versucht darzustellen, wie sich Fake News häufen, was dafür die Ursachen sind, was wir wissen über die Reichweite, auch über die Frage, wie man damit umgehen kann. Ich hatte aber eingangs gesagt, dass das quasi nur die erste Hälfte ist, dieser These vom postfaktischen Zeitalter.
Genau, aber die zweite Hälfte der These, die hören wir uns, wie gesagt, morgen an. Der Münchner Kommunikationswissenschaftler Christoph Neuberger war das mit der ersten Hälfte seines Vortrags Wahrheit als Obsession und Option, Wissenskämpfe im Internet, den er im Juli 2017 für die Bayerische Akademie der Wissenschaften gehalten hat. Wir machen hier jetzt einen Break, um nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen und ganz aktuell auf die Häufigkeit von Fake News zu schauen. Hat sich die große Sorge bewahrheitet, dass sie für den Wahlkampf und die Bundestagswahl eine so große Rolle spielen würde? Das ist die Frage. Es gibt einige Projekte, die das beobachtet haben in den letzten Monaten. Eines davon ist Measuring Fake News von der Stiftung Neue Verantwortung. Ganz kurz zur Stiftung, falls ihr sie nicht kennt. Die Stiftung Neue Verantwortung sitzt in Berlin. Das ist ein gemeinnütziger Think Tank, der sich auf die Fahne geschrieben hat, Ideen zu entwickeln, wie die deutsche Politik den technologischen Wandel in Gesellschaft, Wirtschaft und Staat gestalten kann. Die Stiftung finanziert sich aus Geldern, zum Beispiel von anderen Stiftungen, öffentlichen Institutionen und Unternehmen. In den Gremien, da sitzen Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft und auch Politik und Gesellschaft. Ja, und diese Stiftung hat im Bundestagswahlkampf eben empirische Daten erhoben, um die Häufigkeit, die Arten, die Quellen, Reichweiten und auch die Auswirkungen von Fake News verstehen und erklären zu können. Der Publizist und Kommunikationswissenschaftler Alexander Sengerlaub leitet dieses Projekt Measuring Fake News. Hallo nach Berlin.
Hallo.
Bevor wir auf die Ergebnisse gucken, erklären Sie bitte noch mal ganz kurz, was genau Sie untersucht haben.
Wir haben bei unserem Projekt Measuring Fake News, haben wir uns quasi die Online-Öffentlichkeit an sich angeguckt und haben geschaut, finden wir Desinformation, so lassen sich Fake News, glaube ich, besser bezeichnen. Wenn ja, wo tauchen sie auf? Gelangen sie in Social Media? Von welchen Akteuren werden sie geteilt? Und welche Reichweiten haben sie? Das war so Kern unseres Projekts.
Mit welchen Mitteln haben Sie das gemacht? Wie haben Sie das untersucht?
Wir haben zwei verschiedene Methoden. Die wichtigste Methode ist eine Art kommunikationswissenschaftliche Inhaltsanalyse, wo wir ein Tool zur Verfügung haben, was quasi von Online-Nachrichtenseiten über Foren und Blogs, aber auch Social-Media-Kanäle wie Twitter oder Facebook, dort können wir Nachrichten nachverfolgen und sehen, welche Viralität Beiträge entwickeln. Und der andere Teil sind Befragungsdaten, die erheben wir jetzt gerade jetzt in diesem Moment, um auch herauszufinden, an was sich die Wähler eigentlich erinnern. Also erinnern die sich konkret an die Fake News oder vielleicht eher an die Auflösung der Fake News oder vielleicht an gar nichts von allem. Das kann natürlich auch der Fall sein.
Was die Befragung angeht, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden in Sachen Ergebnisse. Aber Sie können uns jetzt schon mal verraten, was über die Wahlkampfzeit hinweg tatsächlich passiert ist in Sachen Fake News. War das gehäuft? War es besonders gefährlich, so wie im Vorfeld gesagt wurde? Was war da los?
Die großen Befürchtungen sind Gott sei Dank ausgeblieben. Wir haben zwar Fake News gesehen, die gibt es auch an kleineren Orten immer wieder, aber es wird jetzt wahrscheinlich auch für den Hörer schwierig sein, eine konkrete Fake News direkt aus dem Hut zu zaubern und sich an eine zu erinnern, weil die große Fake News gab es Gott sei Dank auch nicht. Wir haben vor allen Dingen, was wir sehen im rechtspopulistischen Raum, gibt es Desinformationen, die über Twitter oder über Facebook auch geteilt werden, nicht nur von der AfD, auch von, sage ich mal, rechtspopulistischen Medien. Die erreichen aber Gott sei Dank nicht die breite Öffentlichkeit. Da hat Deutschland, das hat viel mit dem Mediensystem zu tun, was relativ robust ist, wo die Leute Vertrauen haben in Zeitungen oder öffentlich-rechtliche Medien und wo sie auch relativ wenig Social Media als Informationsquelle nutzen. Das alles hat so ein bisschen den Nährboden quasi entzogen, als dass Fake News in Deutschland genauso erfolgreich wären wie in Amerika.
Hat das damit zu tun, dass jetzt eine Menge Leute besonders aufgepasst haben oder dass ein besonderes Bewusstsein dafür da war? Oder glauben Sie eher, dass generell die Befürchtungen schon übertrieben waren?
Eine Mischung, also aus beiden. Also einmal hat die Debatte, glaube ich, die Bevölkerung sensibilisiert. Das sehen wir zum Beispiel in Zahlen der Forschungsgruppe Wahlen, die gefragt haben, wie viel Prozent der Leute checken denn die Quellen auf Social Media? Da sehen wir, dass gerade die jungen Leute nicht alles glauben, was sie über Social Media erreicht und dass sie da auch Informationen nochmal googeln oder nochmal gucken, ob sie das in anderen Quellen auch sehen. Also da hat die Debatte, glaube ich, die Bevölkerung nicht nur sensibilisiert, sondern vielleicht auch ein bisschen immunisiert. Und zum Zweiten war das nach der Wahl von Donald Trump auch ein einfacher Erklärungsversuch von einem sehr, sehr komplexen Phänomen, zu sagen, es waren vielleicht die Russen und die Fake News, weil man damit so ein bisschen die Probleme aus dem eigenen Land herausgeben konnte, dass es da auch viel mit die Stabilisierung in der Wirtschaft, im Westbelt und so weiter zu tun hat. Das sind alles schwieriger anzugehende politische Realitäten einfach. Und da waren Fake News eine einfache Antwort. Die ersten Studien auch aus Amerika zeigen, dass selbst dort der Einfluss von Falschinformationen wahrscheinlich am Ende doch relativ gering war, was die Wahlentscheidung betrifft.
Heißt das, dass das jetzt nur im Bundestagswahlkampf keine besondere Rolle gespielt hat oder sagen Sie generell, sind Fake News kein Problem?
Das kann man, glaube ich, nicht so einfach generalisieren, weil jedes nationale Medien- und Politiksystem so unterschiedlich ist einfach. In Amerika darf man auch nicht vergessen, dass die Fake News derzeit vor allen Dingen im Weißen Haus sitzen und twittern. Also wenn man sich den Wahrheitsgehalt dessen, was der Präsident über Twitter verbreitet, anschaut, sieht das da ganz anders aus. Also es ist so eine Mixtur aus nationalen Mediensystemen, wie hoch ist die Glaubwürdigkeit von Medien, gibt es überhaupt starke öffentlich-rechtliche Medien oder andere starke Medienformen, die möglichst objektiv versuchen zu berichten oder gibt es das wie in Amerika eher nicht, wo es sehr, sehr starke Privatsender gibt wie Fox News, die aber auch eine eigene politische Agenda haben. Es ist auch nicht auszuschließen, dass es in 4 Jahren vielleicht anders aussieht. Der digitale Wahlkampf wurde zwar so hochgehalten, war aber trotzdem im Vergleich zu Amerika noch relativ klein und niedlich. Und das kann aber in 4 Jahren auch wieder anders aussehen, wenn gerade irgendwie junge Leute sich doch zunehmend mehr über soziale Medien informieren und weniger über die klassischen Medien, dann ist da natürlich die Voraussetzung auch nochmal eher gegeben, dass sie einen vielleicht mehr Desinformation erreichen, als wenn ich jetzt den ganzen Tag zu Hause sitze und vielleicht eine überregionale Qualitätszeitung lese.
Jetzt mal jenseits dieser Wahlkampfzeiten, also ich meine, Fake News oder Falschnachrichten gibt es ja. Aus welchen Quellen kommen die so? Sie haben eben das rechtspopulistische Lager angesprochen. Sind das die einzigen Quellen oder was kann man über die, ja, die Urheber sagen?
Ja, wir beobachten in Deutschland vor allen Dingen ein Phänomen, das ist relativ interessant, dass es sich manchmal aus journalistischen Fehlleistungen vor allen Dingen entwickelt. Also da wird irgendwie eine Zahl falsch kontextualisiert. Es gibt ein Beispiel über ein Volksfest im baden-württembergischen Schorndorf, wo angeblich 1000 junge Leute wurden aus Versehen von der DPA, das hat sie natürlich auch wieder zurückgenommen, zu 1000 Randalierern gemacht. Und diese 1000 Randalierer wurden dann von rechtspopulistischen Medien, aber auch politischen Akteuren zu 1000 migrantischen Randalierern gemacht. Also da werden dann Narrative, die vielleicht irgendwo einen mini-wahren Kern hatten, weiterentwickelt und dann zu Unwahrheiten gemorpht und verbreitet. Also das ist so ein typischer Fall, den wir sehen. Da sind vor allen Dingen dann auch bestimmte Medien, Epoch Times oder Achse des Guten, also verschiedene alternative Medienangebote auch mit dabei, die dann auf diese Unwahrheiten aufspringen und diese verbreiten.
Da sind wir jetzt schon so ein bisschen bei der nächsten Frage, bei dem, was man tun kann. Also wir Journalisten offensichtlich müssen sorgfältig sein, damit wir keinen Anlass geben, dass entsprechende Dinge manipuliert werden können. Was lässt sich noch tun?
Auf jeden Fall als Leser selber einfach kritisch sein. Also die Informationen vielleicht, wenn sie im Spanisch vorkommt, nochmal checken, gucken, ob man eine zweite Quelle findet. Sich nicht nur aus einem Medienangebot informieren. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Medienbildung wird immer gefordert oder Medienkompetenz. Das klingt immer schön, man muss es aber auch umsetzen und gucken, dass man die Leute auch erreicht. Wichtig ist natürlich, gerade in den Zeiten des Umbruchs, wo es auch im Medien- und im Journalismusraum viele Unsicherheiten gibt, trotzdem auch daran zu erinnern, dass natürlich nur ein guter Qualitätsjournalismus auch für eine funktionierende Demokratie sorgt. Ich glaube, das müssen wir dringend diskutieren, gerade heute, wo so viele Menschen einfach sich online vielleicht kostenlos informieren und vielleicht die Wertschätzung auch so ein bisschen verloren haben für gute Informationen. In Amerika passiert das ja nun gerade so ein bisschen zum Trotz gegen Trump und so weiter, dass die Leute auch wieder entdecken, was es vielleicht bringt, eine New York Times zu abonnieren oder sich Tatsache auch Medienangeboten zu widmen, die Inhalte qualitativ aufbereiten und nicht die einen einfach so erreichen, ohne dass da irgendwer sich Gedanken gemacht hat.
Naja, hier in Deutschland beobachten wir, oder ich sage es anders, gibt es ja Zahlen auch aktuell, dass tatsächlich doch die meisten Leute sich aus öffentlich-rechtlichen Medien und Tageszeitungen informieren, beziehungsweise die für glaubwürdig halten und gar nicht so sehr das Internet oder die sozialen Medien. Gleichwohl gibt es ja bestimmte Teile der Öffentlichkeit, wo das Misstrauen gegenüber gerade diesen etablierten Medien steigt. Also wir haben vielleicht nicht amerikanische Verhältnisse, aber wir haben ja schon so eine Art Spaltung.
Genau, diese Spaltung wird natürlich bewusst geschürt. Das ist auch Kommunikationsstrategie, Tatsache auch der AfD, zu sagen, vertraut nur uns, glaubt nicht den Medien, der Lügenpresse, welche Begriffe da auch immer verwendet werden, folgt uns direkt quasi auf unseren Kanälen. Dadurch umgeht man natürlich den Medienkanal, der das normalerweise aufbereitet, was Politiker sagen. So informieren sich ja die meisten Leute, nicht direkt bei den Parteien, sondern halt über die Medien. Wenn das natürlich umgangen wird und dann auf diesen Plattformen aber auch eine Menge Unwahrheiten verbreitet werden, ist das natürlich nicht gerade förderlich für den demokratischen Diskurs. Das sind wirklich Dinge, die zu diskutieren sind. Und da müssen sich auch ein bisschen die Medien der Diskussion stellen. Springt man über jedes Stöckchen, was angeboten wird, oder macht man das nicht? Also ich glaube, die AfD war für viele Wähler in den letzten 2 Wochen vor der Wahl auch überrepräsentativ präsent in den Medien. Da ist die Frage, wie man den richtigen Umgang findet, glaube ich, noch nicht ganz beantwortet.
Nee, wird auch viel diskutiert, das kann ich sagen in Konferenzen, das weiß man.
Das glaube ich.
Ich würde gerne noch mal ganz kurz zurückkommen, jetzt nochmal konkret auf die Fake News, also was lässt sich tun auf diese Frage? Wie ist das denn mit Fact-Checking-Seiten? Was bringt sowas?
Also wir sehen auf der einen Seite, dass die Fake News fast immer die höheren Reichweiten haben als das Fact-Checking. Also das einfach die Fake News, weil sie in der Regel entweder, weil es die teaminnere Sicherheit oder Migration betrifft oder die Dinge sehr emotionalisiert aufbereitet sind, dass sie sich erstmal groß verbreiten in Social Media und dass das Fact-Checking dann in der Regel viel, viel weniger Leute erreicht und in der Regel auch nicht die gleichen Leute. Wenn ich natürlich irgendwie auf irgendeiner verschwörungstheoretischen Seite bei Facebook unterwegs bin, ist es höchstwahrscheinlich, dass ich dann aber nicht noch den Faktenfinder der ARD lese, um dann dem Verschwörungstheoretischen immer was entgegenzustellen. Also das ist ein großes Problem, gutes aber trotzdem, dass es gemacht wird. Also wer weiß, ob nicht über andere Kanäle Menschen sind ja der Sache dann doch, das wissen wir auch schon, nicht in diesen Filterblasen wirklich unterwegs, sondern sind in den Intermediären zu Hause, heißt, sie nutzen natürlich auch noch andere Medien, sind nicht nur auf Social Media, sprechen mit anderen Menschen. Und wenn da natürlich journalistische Angebote den Leuten, die mit den Leuten in Kontakt kommen, die vielleicht verschwörungstheoretische Sachen glauben, kann das natürlich helfen, einfach Argumente auch mitzuliefern. Ich glaube, Deutschland war deswegen auch gut vorbereitet auf die mögliche Schwemme von Desinformationen, die vielleicht auch deshalb ausgeblieben ist, weil aber auch von First Draft über Korrektiv, über die ARD, man journalistische Angebote auch bereitgestellt hat. Das gehört natürlich ohnehin seit jeher auch zum Journalistischen dazu, über Unwahrheiten, die in der Öffentlichkeit existieren, die auch aus der Welt zu nehmen. Jetzt hat man das so ein bisschen mehr institutionalisiert. Das ist, glaube ich, auch gut, wenn einige Angebote weitermachen.
Vielen Dank, Alexander Sengerlaub von der Stiftung Neue Verantwortung. Also, wir können uns erstmal entspannen. So viel habe ich mitgenommen. Ganz so schlimm wie gedacht ist es mit den Fake News bzw. Desinformation nicht. Aber wir können uns auch nicht zurücklehnen. Dass sich die Wege und die Qualität von Informationen verändert haben durch das Internet und Social Media und das nicht nur zum Guten, das lässt sich ja nicht bestreiten. Und diese Entwicklung ist ja weiter im Gange. Was das bedeuten kann für unsere Gesellschaft und die Demokratie und was wir möglicherweise dagegen tun können, das ist ein Thema morgen im Hörsaal im zweiten Teil von Christoph Neubergers Vortrag. In dem zeichnet er eine Art Theorierahmen, mit dem er die Veränderung, die wir da gerade beobachten, analysiert und erklärt. Und er leitet daraus Konsequenzen ab. Und dann hören wir auch Alexander Sengerlaub nochmal zum Thema. Am Mikro für euch war Katrin Ohlendorf. Bis dann, wir hören uns.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.